Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute, Achtung, kein speziell medizinisches Thema, aber ein Thema, was, glaube ich, viele von euch auch betrifft, und zwar das Thema Steuern, Selbstständigkeit, je nachdem. Vielleicht bist du ja auch Coach oder, wie gesagt, Heilpraktikerin oder spielst mit dem Gedanken, dich im Gesundheitssektor selbstständig zu machen. Und genau aus diesem Grund haben wir heute eine Podcast-Folge aufgenommen. Warum sage ich wir? Weil ich die natürlich nicht alleine aufgenommen habe. Ich bin absolut keine Steuerexpertin. Dadurch, dass ich aber Vollzeit selbstständig bin, musste ich mich natürlich mit diesem Thema Steuern auseinandersetzen und habe da ganz tolle Hilfe, und zwar von einem Freund, der heißt Daniel. Daniel ist Steuerexperte, arbeitet auch in diesem Beruf und hat sich bereit erklärt, sogar freiwillig, man mag es kaum glauben, freiwillig bereit erklärt, mit mir in der Podcast-Folge ein bisschen über das Thema Steuern zu sprechen und speziell eben über das Thema Selbstständigkeit als Heilpraktikerin. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran. Und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist heute.
Ja, schönen guten Tag, Abend. Danke erstmal, dass ich kommen durfte. Ja, du hast ja schon erwähnt, Daniel. Falls jemand wissen möchte, Waldo, könnt ihr Instagram, Facebook, TikTok,
Daniel Waldo, genau.
Überall vertreten. Ich mache nur nichts, keine Sorge. Ja, wer bin ich? Ich bin jetzt hier, weil wir über das Thema Steuern reden wollen. Da ich in dem Bereich arbeite, und ich eigentlich recht gerne über das Thema rede, fand ich die Idee an sich gut.
Also du magst deinen Job?
Ich mag meinen Job. Also grundlegend bin ich eigentlich gelernt als Buchhalter und ich mag sehr gerne Buchhaltung zu machen. Mhm. Das eine führt dann zum anderen und ich glaube, dass ich schon gerne meinen Job ausübe und schon bei den ein oder anderen Sachen dann auch weiß, wovon ich spreche.
Gott sei Dank.
Ja.
Buchhaltung gerne machen, ja. Wärst du mir sonst nicht so sympathisch, wäre das jetzt ein Kriterium, um zu sagen, ich hole mir einen anderen Interviewgast. Aber heute geht es ja um Steuern. Genau, wundert euch nicht, heute klingt es vielleicht ein bisschen anders, weil wir hier in meinem Wohnzimmer sitzen und sonst im Büro und wir haben nur ein Mikrofon. Also sollte der Hund bellen, sollte der Nachbar wieder bohren, dann müsst ihr jetzt leider durch. Und für mich ist es auch gerade ganz anders, weil den Podcast gibt es seit einem Jahr. Und seit einem Jahr rede ich entweder alleine oder per Zoom mit jemandem. Aber dann lass uns doch mal starten, denn ich habe euch gefragt, ich habe eine Umfrage bei Instagram gemacht, was ihr für Fragen habt. Weil häufig ist es einfach so, dass wenn man startet in die Selbstständigkeit als Heilpraktikerin, ihr seid vielleicht jetzt HPAs oder vielleicht auch in einem ganz anderen Beruf, aber spielt mit dem Gedanken, euch selbstständig zu machen, dann schwebt da immer so eine... Bei mir war es zumindest so eine graue Wolke darüber. Also ich habe meine Vision und dann dazwischen ist aber eine graue Wolke und die heißt Steuern, Regeln, Finanzamt. Genau, und dann die erste Frage passt dazu. Und zwar habt ihr gefragt, wo melde ich mich denn überhaupt an, wenn ich mich als Heilpraktikerin selbstständig machen möchte?
Ja, also die Selbstständigkeit grundlegend muss beim Finanzamt immer gemeldet werden. Mhm. Der Heilpraktiker ist insoweit natürlich... ein bisschen anders als andere selbstständige Tätigkeiten. Ich glaube, darauf werden wir später auch nochmal zu sprechen kommen.
Genau.
Ja, wie gesagt, grundlegend ist das beim Finanzamt anzumelden als freiberufliche Tätigkeit. Mhm. Ja, also das ist ein Schritt. Da gibt es einen extra vorgefertigten Bogen. Der kann angsteinflößend sein, weil er viele Seiten beinhaltet.
Oh ja.
Mit vielen Fragen, von denen... Ich sag mal jetzt gerade in dem Bereich als Anfänger oder
wenn man startet in
gar nicht mal so eine große Rolle spielen, aber die halt wirklich einschüchtern können, sage ich mal in Anführungsstrichen, wo man dann denkt, okay, mache ich das richtig, mache ich das falsch, muss ich das angeben?
Mhm. Zum Beispiel muss man ja den Gewinn für das Jahr schon schätzen und fürs Folgejahr, oder?
Genau, also fängt natürlich damit an, dass man erstmal gucken muss, zu wann fängt man an. Unterjährig wäre dann wieder Berechnungsfrage. Wenn man es jetzt schafft, einfach zum 1.1. ein Unternehmen zu gründen, dann kann man ja wenigstens so für ein Jahr einschätzen. Grob ist natürlich immer schwierig zu schätzen, wie wird man sich darstellen. Aber unterjährig ist halt nochmal ein bisschen kritischer, weil da gibt es dann wieder zu beachten, Thema Kleinunternehmer, Thema Vorauszahlungen,
genau, da kommen wir auch
Thema Umsatzsteuer, das ist alles damit gekoppelt, zu wann man anfängt und ob man diese Grenzen eben dann noch einhält oder nicht.
Und warum ist es eigentlich so wichtig, dass man das schon schätzen kann? Das ist doch wegen der Vorauszahlung oder warum muss man das überhaupt angeben?
Ja, also Heilpraktiker insofern, gerade dieses spezielle Gebiet ist ja erstmal von der Umsatzsteuer befreit.
Genau.
Da spielt es jetzt umsatzsteuertechnisch nicht so eine große Rolle, wäre bei anderen Unternehmen anders. Da wäre es dann halt auch abhängig, in welchem Zyklus muss man Umsatzsteuer abführen. Das würde damit reinspielen, aber grundlegend als Heilpraktiker, weil letztlich muss man seinen Gewinn, den man erzielt, der muss immer versteuert werden in Deutschland. Da gibt es zwar noch eine Grenze, aber alles, was da drüber fällt, muss ab dem ersten Cent versteuert werden. Und wenn man schon absehen kann, der Gewinn wird diese Grenze, die bei knapp 10.000 Euro liegt, überschreiten, dann müsste man Vorauszahlung tätigen.
Okay.
Ich gehe jetzt mal nicht bei den ersten 500 Euro, da werden die jetzt nicht eine Festsetzung für die Vorauszahlung machen, das wäre zu wenig, weil darauf jetzt nicht so viel steuerfällig ist. Aber ich sage mal, wenn man 5.000, 6.000 Euro über der Grenze ist, dann werden die schon um die 100, 150 Euro Vorauszahlung.
Okay.
im Quartal ansetzen, damit ihr eben am Jahresende nicht aus allen Wolken fallt und auf einmal die Komplettsumme zahlen müsst, sondern das Geld ist nicht weg, das Geld ist nicht geschenkt, sondern auf das, was ihr am Jahresende irgendwann mal zahlen müsstet, habt ihr eben schon Vorauszahlung geleistet und ihr müsst nicht mehr so viel zahlen. Idealerweise habt ihr
zu viel
es auf Null gebracht oder sogar zu viel.
Ja.
Ist natürlich immer Ansichtssache, weil wer natürlich dann die Summe, die geschätzte Summe unterboten hat, hat halt auch nicht so viel Geld eingenommen. Also das ist
na
so.
Klar. Na klar, das spielt auch mit rein.
Man hofft dann so, man kriegt Geld wieder und muss aber sich vor Augen halten, dann hat man eben auch nicht so viel verdient.
Genau.
Oder man hat genug Sachen gefunden, die man eben dann doch in der Steuer ansetzen konnte, die sich bemerkbar gemacht haben. Dann natürlich super.
Genau, das ist auch eine spannende Frage. Da kommen wir auch zum Schluss nochmal drauf. Also nochmal zusammengefasst, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, ich möchte mich beim Finanzamt melden, ich gehe also online, finde ich diesen Bogen und kann ihn ausfüllen oder kann ich das auch bei einem Steuerberater machen?
Also soweit ich weiß, gibt es diese Vordrucke auf jeden Fall über die Berliner Senatseiten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gehe davon aus, dass es das auch inzwischen auf etlichen Homepages in irgendeiner Form als PDF angeboten wird von diversen Steuerberatern, die einfach sagen, so sieht das Formular aus. Das kann selbst ausgefüllt werden, das kann über einen Steuerberater ausgefüllt werden. Das, ich würde jetzt mal stark behaupten, dass es beim Steuerberater dann schon mit Kosten verbunden ist, die Anmeldung. Wir reden jetzt nicht von 500 Euro oder sonstigem. Ist meine Einschätzung, ich kann jetzt nur aus meiner Firma berichten. Aber trotzdem ist das eben eine Leistung, die man erbringt. Dementsprechend würde man dafür auch was in Rechnung stellen. Wenn man natürlich selber dann sich sicher ist, wie man es ausfüllt, dann sollte man es alleine machen, wenn eben die Angst davor nicht zu groß ist oder sich vielleicht den einen oder anderen Tipp noch holen, kann man ja trotzdem.
Genau, wenn man natürlich jetzt gerade startet und irgendwie generell vielleicht auch bei Null startet, noch nicht viel Geld hat. Und ich habe damals auch bei YouTube, müsst ihr mal gucken, gibt es Videos, die einem auch helfen, wie man diesen Bogen ausfüllt, was meistens einfacher ist als auf diesen offiziellen Seiten, wo dann beschrieben ist, diese Ausfüllhilfe, wo man aber auch bei der Ausfüllhilfe denkt so, hä?
Dafür brauche ich auch nochmal eine Hilfe.
Ja, dafür brauche ich jetzt auch nochmal eine Hilfe. Genau, und dann schickt man den Bogen zu welchem Finanzamt?
Gute Frage. Das ist tatsächlich wohnortsabhängig.
Ja, okay.
Also wir sind jetzt sitzen in Berlin. Wir haben ja nochmal bezirksunterteilte Finanzämter. Man müsste, gibt die Möglichkeit über Google einfach das zuständige Finanzamt
für
zu suchen.
Den Bezirk. Okay.
Genau, also für den Wohnort, dass man eben, da gibt man eine Adresse Postleitzahl und der wirft dir dann aus. Finanzamt XY ist für dich zuständig, da geht das dann postalisch hin. Ich glaube, dass die Möglichkeit auch besteht, das über Elster online zu machen. Wäre halt auch eine Option.
Genau, da gibt es auch Ausfüllhilfen. Okay, genau, deswegen erstmal bei Elster auch sich anmelden. Das ist auch immer, das dauert nämlich ein bisschen, bis man da sein Passwort und so bekommt. Vielleicht auch nochmal ein Tipp. Okay, also man muss erstmal einen Bogen ausfüllen. Auf diesem Bogen muss man ja ankreuzen, was für eine Tätigkeit man vorhat zu machen. Ne? Was gibt es denn da für Unterschiede?
Also Unterschiede, welche Tätigkeit man ausübt, da gibt es ganz viele.
Ich meine so.
Die größten Unterschiede, ich denke mal, auf die du jetzt hinausgehen möchtest, ist halt wirklich diese freiberufliche genau. Tätigkeit oder die gewerbliche mhm. Tätigkeit. Wie eingangs gesagt, die Heilpraktiker sind Freiberufler. Mhm. In dem Zusammenhang steht halt zum einen, dass die Umsätze, die erzielt werden, eben nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Genau. Das heißt, darauf muss man keine Gelder abführen. Zusätzlich kommt die Gewerbesteuer nicht in Frage bei mhm. Heilpraktikern, weil eben diese freiberufliche Tätigkeit auch von der Gewerbesteuer befreit. Ja, die dritte Steuer, die halt anfällt, ist Einkommensteuer. Das ist auch dann die einzige, über die man dann explizit reden müsste.
Das ist quasi die gleiche, die du aber auch in einem Angestelltenjob genau. hast, ne?
Also das, was da als sich. Lohnsteuer abgeführt genau. wird, ist halt eigentlich auch Einkommensteuer. Genau. Das heißt, es gab, früher habe ich das, als ich selber noch nicht in dem Beruf gearbeitet habe, dann hat jemand seinen Lohnsteuerjahresausgleich gemacht mhm. und dann hat jemand anderes aber von seiner Einkommensteuer gesprochen. Es ist letztlich das Gleiche. Wird halt bei mir mhm. als Arbeitnehmer eben als Lohnsteuer abgeführt und bei Selbstständigen wird eben Einkommensteuer abgeführt und mhm. es ist am Ende genau das Gleiche in grün.
Okay. Genau, also wir haben quasi nur eine Steuer. Das ist erstmal komfortabel, oder? Also
richtig.
Für Freiberufler. Was gilt noch als, oder so ein paar andere Tätigkeiten, als freiberufliche Tätigkeit? Was gilt
freiberuflich dann? Ist größtenteils alles, was so in der Versorgung, in der ärztlichen Richtung, mhm. in die ärztliche Richtung geht. Also es geht nach einem gewissen Paragraphen. Es sind hauptsächlich ärztliche Leistungen, mhm. Die zum Wohle erbracht werden. Da okay. ist dann auch ganz, ganz schwierig, diese Unterscheidung, ab wann ist man vielleicht dann doch im gewerblichen Bereich, im genau. umsatzsteuerpflichtigen Bereich, ab wann ist man nicht mehr nur
Freiberufler.
Genau, nur Freiberufler. Mhm. Ganz, ganz intensives Thema. Also das
ist nicht so
sehr
einfach.
Spezifisch ja. Aufzuschlüsseln.
Total. Weil man ja. kann ja auch zum Beispiel freiberuflich tätig sein und trotzdem dann plötzlich eine neue gewerbliche Tätigkeit dazu nehmen und plötzlich ist das dann nicht mehr alles nur unter seiner Freiberuflichkeit.
Genau, dann kann es gegebenenfalls dazu kommen. Also du bist ja das beste Fallbeispiel eigentlich ja. dazu. Hast jetzt zusätzlich genau deine Prüfungsvorbereitungen und das ist halt automatisch als, ich sag mal grob gefasst, ist es ein Coaching.
Ja, genau.
Und dieses Coaching unterliegt eben der Umsatzsteuer, ist mhm. also gewerblich auch angesiedelt mhm. Und ist dementsprechend zu trennen von der freiwilligen genau. Tätigkeit. Dementsprechend gibt es zwei verschiedene Steuernummern. Das heißt, es genau. muss für beide Betriebe eine steuerliche Anmeldung gemacht werden. Das, was wir eingangs gesagt hatten, muss neu gemacht werden für ein anderes, mhm. Für einen anderen Betriebszweig, sage ich mal, ja. oder für einen anderen Betrieb.
Ja.
Wie gesagt, dann kann Gewerbesteuer fällig werden, dann wird Umsatzsteuer fällig. Ja. Das ist alles, ja, da ist die Grenze auch sehr eng gehalten. Also mhm. da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht zu schnell reinrutscht.
Gerade zum Beispiel Heilpraktiker, die dann noch Produkte verkaufen. Ne? Wenn man zum genau. Beispiel sagt, ich habe noch Kosmetik oder Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwas, die ich dann zusätzlich verkaufe, das ist eine gewerbliche Tätigkeit,
genau,
das muss komplett getrennt sein von
richtig.
Der Heilpraktikertätigkeit. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht so
richtig. Also auch, da geht es auch nicht nur um die Einnahmen, die getrennt werden müssen, sondern auch die Kosten dementsprechend,
genau.
Weil natürlich alles, was man jetzt für den Handel oder für die Produkte,
ja.
also an Produkten auch einkauft,
ja.
kann man sich natürlich dann auch Umsatzsteuer dementsprechend an gut schreiben lassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Wenn das jetzt unter der Heilpraktiker-Tätigkeit laufen würde, weil man sagt, man benutzt irgendwelche Produkte für
verkauft die dann gleich in der Praxis oder so.
Nein, nicht nur den Verkauf in der Praxis, sondern auch, dass du sagst, du brauchst die für die Therapie direkt,
ach so, ja, klar.
dass du die verwendest. Dann kannst du die Steuer die nicht ziehen, weil du benötigst diese Artikel, um deiner freiberuflichen, umsatzsteuerfreien Tätigkeit nachzugehen.
Genau, das ist was anderes. Das
genau, stimmt. Also das ist, mhm. wie gesagt, das ist sehr detailliert. Es mhm. ist sehr viel zu beachten.
Mhm.
Ja, das ist
und da kommt,
schwierig.
Da kommt dann eine Strafe auf mich zu, wenn ich das nicht so trenne, oder? Und dann irgendwann klar wird, man kriegt vielleicht eine Prüfung oder so und dann wird klar, hey, sie haben da noch eine gewerbliche Tätigkeit die ganze Zeit.
Genau, also so, wie es ja so schön heißt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Es wird jetzt keiner, ich sag mal, du machst jetzt die ersten Schritte und trennst das grob und dir wird jetzt keiner Vorwürfe machen, wenn du jetzt, wie ich gerade gesagt habe, so ein Produkt, was du jetzt für die Heilpraktikertätigkeit genutzt hast, in den Handel reingepackt mhm. hast oder in den Verkauf. Und wir reden jetzt von 15 Euro, sage ich mal. Mhm. Da wird jetzt Finanzamt nicht sagen, okay, geh mal in den Knast dafür.
Ja.
Aber es kann schon dazu führen, dass auf kurz oder lang, wenn das sich natürlich durchzieht, gerade weil Prüfungen nicht unbedingt nur sich auf 3 Monate belaufen,
ja.
sondern die können auch mal über mehrere Jahre geführt werden. Also
ja.
das heißt, das Finanzamt prüft jetzt, sage ich mal, 2020 bis 2022
okay.
Und dann kann das natürlich sich summieren. Dann heißt es halt auch zum Beispiel, Kosten werden rausgenommen aus, wäre jetzt das Schlimmste, was passieren kann, Kosten werden aus dem Heilpraktiker rausgenommen, der keine Gewerbesteuer zahlen muss.
Ja, klar.
Quatsch, andersrum. Werden aus dem Gewerbe rausgenommen, aus dem Handel, der
ja
gewerbesteuerpflichtig ist. Das heißt, die Summe der Gewerbesteuer steigt und werden in den Heilpraktiker reingepackt. Da sinkt ja die Gewerbesteuer nicht, höchstens die Einkommensteuer, aber insgesamt ändert sich die Einkommensteuer wiederum gar nicht, weil die beiden Unternehmen gehören dir.
Werden zusammen, genau.
Das wäre so ein Beispiel, so ein Worst-Case-Szenario, was passieren könnte. Umsatzsteuer gar nicht, noch gar nicht erwähnt, die natürlich zusätzlich dann auch noch wieder zurückzuzahlen wäre. Aber ich möchte jetzt keinem Angst machen, dass hier irgendwelche Prüfungen vom Finanzamt nur laufen. Grundsätzlich kann es jeden immer mal treffen. Da hat das Finanzamt jetzt auch nicht Vorliebe für irgendwen und irgendwas.
Ich habe mal gehört, man muss damit also davon ausgehen, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, 40 Jahre selbstständig ist, einmal im Leben passiert dir das.
Da gehe ich fest von aus. Also, oder? Ich bin selber noch nicht so lange im Beruf.
Noch keine 40 Jahre, ja.
Nee, richtig. Die habe ich auch noch nicht auf dem Buckel.
Nee.
Aber das kann man schon grob so formulieren. Das ist natürlich, jeder für sich wissen muss, will er 40 Jahre selbstständig sein oder sagt er irgendwann, natürlich will er das Business ändern und
okay, gut. Und natürlich dann auch zwei verschiedene Buchhaltungen, ne? Also,
genau,
also es muss euch klar sein, dass wenn ihr sagt, ich bin freiberuflich als Heilpraktikerin tätig, habe mich gemeldet, aber jetzt möchte ich gerne noch eine, übrigens, fällt mir gerade ein, jetzt habe ich den Satz nicht zu Ende gesprochen, wenn ihr sagt, hey, ich bin Heilpraktikerin und möchte auf Instagram sein und möchte vielleicht hier auch Kooperation eingehen und möchte Produkte bewerben, dann ist das auch eine, also sobald ihr irgendwas mit einem Rabattcode oder sowas anbietet, das ist eine gewerbliche Tätigkeit und ihr müsst dafür ein Gewerbe anmelden. Ne, ganz wichtig. Und auch ganz getrennt von der Heilpraktiker-Tätigkeit, sonst kann man euch das auch böse auslegen, weil ihr Werbung für ein Produkt macht, was ihr als Heilpraktiker eigentlich nicht machen dürft. Das sind auch nochmal andere rechtliche Sachen, die jetzt nicht mit der Steuer zu tun haben, aber ja, da müsst ihr aufpassen. Genau. Okay, dann haben wir den Unterschied so ein bisschen von freiberuflich und gewerblich. Ich glaube, freiberuflich sind auch so Kreativberufe, wenn ich jetzt
auch
sage.
Auch schwierig, also auch schwierig ist so, freiberuflich ja, aber das heißt nicht automatisch umsatzsteuerbefreit und heißt auch nicht automatisch.
Wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe und verkaufe, dann ist das der Verkauf ja wahrscheinlich dann. Okay, das geht.
Das ist dann ganz schwierig. Die Frage hatte ich letztens erst, um sie auch selber so ein bisschen zu erörtern. Hängt wirklich davon ab, ist es was frei erfundenes, also entspringt es deiner eigenen Fantasie.
Wie eine Geschichte.
Genau, dann ist es, unterliegst dem ermäßigten Steuersatz. Ist es nur was wiedergegeben wurde von jemand anderen, dann ist es,
also Fachbuch?
Dann ist es, genau, dann ist es nichts neu erfundenes, dann ist es, soll es eigentlich dem vollen Steuersatz unterliegen.
Oh Gott. Okay, kompliziert.
Steuern sind, ja, eigentlich öde, aber
du liebst
irgendwie
deinen Job.
Genau,
du liebst,
ich rede gerne drüber.
Du liebst deinen Job. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich auch geklärt, dass man als Heilpraktikerin gewerblich arbeiten kann, wenn man möchte. Man muss es nur trennen. Und vorhin hast du was angesprochen. Und das beschäftigt, glaube ich, auch sehr, sehr viele Heilpraktikerinnen. Und zwar ist das die Kleinunternehmerregelung. Oder ist das nur was, was ich bei einer gewerblichen Tätigkeit habe?
Also Kleinunternehmer ist nicht abhängig von der Tätigkeit, die man ausübt.
Mhm.
Kleinunternehmer-Tätigkeit ist nur davon abhängig, welchen Umsatz man bei der Anmeldung, die wir anfangs erwähnt hatten, erhofft zu erzielen oder vermutet zu erzielen. Letztlich dann auch davon abhängig, wie viel Umsatz hat man erzielt.
Mhm.
Da gibt es nämlich eine gewisse Grenze. Sobald man Umsätze von mehr als 22.000 Euro im Jahr erzielt, kommt man über diese Kleinunternehmergrenze. Insoweit, da wir ja bei dem Thema Heilpraktiker sind, gar nicht mal dringend relevant, weil wir sind ja wieder an dem Punkt, die Tätigkeit als Heilpraktiker unterliegt nicht der Umsatzsteuer.
Genau.
Wäre dann eben wieder wichtig für alles, was um den Heilpraktiker herum vielleicht noch als gewerblich aufgebaut wird.
Mhm.
Solange man diesen Umsatz erstmal nicht überschreitet, schreibt man es auch nicht nach Paragraph XY, sondern nur nach Paragraph 19, was heißt, ich bin Kleinunternehmer. Kleinunternehmer heißt, man kann keine oder man muss keine Umsatzsteuer ans Finanzamt zahlen.
Genau.
Man kann sich auch keine Vorsteuer ziehen von irgendwelchen Rechnungen.
Ja.
Man ist also,
und auch keine Gewerbesteuer, oder? Also quasi.
Das geht quasi einher, weil wenn du nur 22.000 Euro Umsatz machst als Einzelunternehmer, die Grenze für eine gewerbliche Tätigkeit oder um Gewerbesteuer zu zahlen ist bei 24.000 Euro Gewinn.
Okay.
Und erst darüber, oder 24.500, erst darüber hinaus zahlst du Gewerbesteuer.
Okay.
Und wenn du Kleinunternehmer bist mit nur 22.000 Euro Umsatz, ist es nicht möglich, diese Grenze zu überschreiten, selbst wenn du keine Kosten hast.
Ja, aber das finde ich total spannend, weil wenn man jetzt zum Beispiel wirklich sagt, ich bin freiberuflich, ich zahle eh keine Keine Steuern, wollte ich gerade sagen. Schön wär's. Ich bezahle keine Umsatzsteuern oder keine Gewerbesteuern, aber ich mache jetzt zum Beispiel noch so einen Nebenzweig. Ich habe vielleicht auch noch ein Kosmetikstudio und jetzt habe ich Produkte oder. Und wenn man dann aber sagt, das mache ich jetzt nur ein paar, also jetzt nicht Vollzeit, nicht 40 Stunden, sondern lasse ich nebenbei laufen und habe vielleicht dann genau diese 22.000 Euro, dann muss ich auch weiterhin, eigentlich kann ich so weitermachen wie bisher und rechnen, weil ich muss keine Umsatzsteuer.
Genau.
Das, die gleichen Preise quasi wie immer könnte man.
Richtig.
Nehmen. Okay, gut. Was mir häufig auffällt, ist, dass Leute probieren, in der Kleinunternehmerregelung zu bleiben. Und dann freuen sie sich auch, wenn sie sagen, ich muss da drin bleiben, weil dann bin ich natürlich umsatzsteuerbefreit. Und ich denke mir aber immer, da will ich mal deine Meinung hören, das bedeutet ja aber auch, du wirst niemals über diese 22.000 Euro kommen. Das bedeutet ja eigentlich, man reglementiert sich so selbst und sagt, darüber hinaus darf ich nicht verdienen.
Genau, also das würde halt heißen, kommt jetzt immer darauf an, es geht ja von jedem persönlich abhängig, ja, beziehungsweise von jedem, der sich selbstständig macht, abhängig. Mhm. Wenn er jetzt den Heilpraktiker ausübt, ohne groß Kosten zu haben, dann denke ich, dass man mit 22.000 Euro, die man einfach für sich hat, leben kann.
Ja.
Wenn man jetzt natürlich sagt, man hat aber dazu noch eine Praxis sich angemietet, man hat die Ausstattung dazu und, dann würde es halt keinen Sinn machen, außer man lebt halt wirklich von der Hand in den Mund, wenn überhaupt. Also das kommt immer dann darauf an, natürlich, wie die Kosten sind. Das ist, wie gesagt, sehr individuell. Mhm. An sich verstehe ich den Gedankengang dahinter, dass man eben keine Umsatzsteuer zahlen möchte, muss. Wie jetzt auch mehrfach erwähnt, muss man ja sowieso als Heilpraktiker nicht.
Nee,
dementsprechend wäre es nicht schlimm, wenn man jetzt dementsprechend diese Grenze überschreitet. Mhm. Wenn man natürlich jetzt mit einem anderen Business noch on top kommt, dann muss man damit rechnen, dass man eben Umsatzsteuer zahlt. Aber das heißt halt einfach auch nur, dass das Business natürlich wächst. Also mehr Umsatz heißt, das Business wächst.
Ist ja erstmal gut.
Und das Geld soll ja auch da sein, um Kosten zu decken. Und wenn die Kosten nicht gedeckt werden können, nur weil man die Kleinunternehmergrenze nicht überschreiten will, dann scheint man das eher als Hobby auszuüben. Ich weiß nicht, ob es dafür tatsächlich so einen richtigen Begriff gibt, aber tatsächlich sagt das Finanzamt dann irgendwann mal, ob sie dann überhaupt Gewinnerzielungsabsichten haben, dieses Business überhaupt mal Gewinn erzielen soll, oder haben sie sich nur selbstständig gemacht, um
was abzuschreiben?
Weiß ich nicht, ich sag mal, auf doof, Metro-Karte zu kriegen, weil Metro dürfen ja nur gewerbliche Leute, nur Selbstständige dürfen eine Metro-Karte haben, also mache ich mich mal selbstständig, nur dafür.
So,
würde jetzt das Finanzamt auch nicht den Hals umdrehen, aber würde halt auch dazu raten, dann melden Sie es doch bitte wieder ab, wenn Sie sowieso nichts damit anfangen wollen.
Da habe ich auch eine Frage bekommen, was denn ist, wenn man zum Beispiel, wenn man die freiberufliche Tätigkeit anmeldet und du sagst, mein Ziel ist es, in dem Jahr, ich sag jetzt mal, 40.000 Euro zu verdienen, und dann ist man da drunter. Was passiert dann? Oder man ist da drüber, bekommt man dann Ärger vom Finanzamt? Was passiert dann?
Also es grundlegend ist es nicht schlimm, es ist einfach eine Einschätzung, die man selber macht vorher. Man kann es nie vorher wissen. Gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo man immer nicht weiß, wird jetzt wieder irgendein neuer Lockdown gemacht, dann wird man automatisch wieder sehen, dass eben, egal ob es ein Gastronom ist, ob es wahrscheinlich Heilpraktiker sind, ob es es gibt so viele.
Praxen müssen schließen.
Genau. Mhm. Das gibt so viele Personen und Unternehmen, die dann darunter leiden, wo man eben nicht einschätzen kann, okay, wie viel werde ich jetzt machen?
Mhm.
Wie gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mit den Einschätzungen nicht hinkommt. Man muss halt damit rechnen, übersteigt man diese, gerade die Umsätze oder Gewinne, spielt eigentlich keine Rolle. Eigentlich eher die Gewinne.
Ja.
Der Umsatz erstmal zweitrangig.
Okay.
Wenn man die entsprechenden Kosten hat, aber wenn man den Gewinn jetzt deutlich übersteigt,
den du angegeben hast,
dann hat man ja, wie wir schon gesagt haben, erstmal Vorauszahlungen festgesetzt bekommen. Wenn man die deutlich übersteigt, dann werden auch die Vorauszahlungen zwar nur angerechnet, aber man muss immer noch am Ende damit nachzahlen zu müssen.
Die dann angepasst werden auch,
die Vorauszahlungen? Die werden normalerweise mit Abgabe der Steuererklärung angepasst. Man kann auch sagen, wenn man unterjährig schon merkt,
unterjährig heißt im Jahr, ne?
Genau, also wenn ich jetzt, ich sage, ich habe zum 1.1. angefangen und am 30.6. sagt mir mein Steuerberater, pass mal auf, du hast hier gerechnet mit 15.000 Gewinn am Jahresende und du stehst jetzt schon bei 30.000 Gewinn.
Wir müssen da was
anpassen. Mach mal was, Genau, dann würde man halt sagen, okay, wir stellen einen Anpassungsantrag, schicken halt hin, so und so viel Gewinn ist es jetzt schon. Dann würde das Finanzamt sagen, naja, wenn ihr jetzt 30 habt, gehen wir davon aus, ihr macht 60 im Jahr.
Okay.
Und dann würden sie wenigstens für die letzten, fürs letzte Halbjahr nochmal die Vorauszahlung anpassen.
Also für die letzten Monate, nicht, genau, nicht nachwirkend für die Monate. Nee,
die würden dann die Differenz, die sich ergeben hat, zu den 15.000 geschätzter Gewinnen, würden sie dann sagen, okay, die müsst ihr jetzt in den letzten beiden Quartalen zahlen.
Okay.
Aufgeteilt. Das ist machbar, ist kein Problem.
Und so einen Antrag kann man auch immer stellen?
Den Antrag kann man stellen, da bedarf es auch kein Formular oder sonst irgendwas. Den kann man einfach schriftlich im Finanzamt mitteilen. Okay. Sagt man einfach so, passt auf.
Ich bin drüber.
Das bin ich. Das ist meine Steuernummer, das ist mein Gewinn. Passt doch bitte einfach meine Vorauszahlung an, damit ich nicht am Jahresende da sitze. Ja.
Und andersrum geht es auch, wenn man jetzt, nehmen wir jetzt zum Beispiel Corona-Lockdown, wenn man jetzt merkt, ey, ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht noch Wochen oder Monate schließen muss, oder es gab ganz, ganz viele auch Heilpraktiker, die vielleicht letztes Jahr frisch die Praxis geöffnet haben und dann konnten sie erstmal gar nicht arbeiten.
Ja. Genau, man kann es auch nach unten anpassen, okay. Der gleiche Werdegang. Das Einzige, was man nicht machen kann, ist, wenn man jetzt tatsächlich halt vom Umsatz ausgeht und man gibt in der Anmeldung an, man übersteigt. Also man kommt über die Kleinunternehmergrenze, weil man davon ausgeht, man ist schon drin. Das betrifft natürlich, wie gesagt, die Heilpraktiker wieder nicht. Aber sollte man was Gewerbliches dazu machen, dann kann man nicht sagen, ich möchte doch Kleinunternehmer sein. Das ist dann nicht mehr. Man kann dann nicht sagen, jetzt möchte ich doch Kleinunternehmer sein, weil Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann ist man umsatzsteuerpflichtig veranlagt. Okay. Das heißt eigentlich nur, dass man eben eine Meldung ans Finanzamt abgeben muss.
Okay, also wenn ich auch so jetzt überlege, wäre der Worst Case aber, dass du sagst, ich verdiene 20.000 Euro, du hast eine gewerbliche Tätigkeit, gehen wir jetzt mal von aus, 20.000 Euro und merkst dann schon, vielleicht sogar erst Ende des Jahres im November, oh, ich bin jetzt schon bei 40.000 Euro, habe aber meine ganzen Rechnungen ohne die Mehrwertsteuer ausgestellt und muss jetzt, was mache ich dann?
Das ist tatsächlich...
das ist der Worst Case.
Genau, das ist ein wirklich, wirklich großer Worst Case. Das ist so ein bisschen finanzamtabhängig.
Erstmal sage ich wieder, hier bin ich, das ist meine Steuernummer.
Jein, also es kann tatsächlich passieren, man gibt seine Jahreserklärung ab. Also ich muss sagen, wenn wir jetzt bei so einem hohen Unterschied sind, dann würde ich dazu raten, direkt selber hinzugehen zum Finanzamt zu sagen, pass auf, ich bin umsatzsteuerpflichtig, ich würde vielleicht das doch umwandeln in Umsatzsteuerpflicht. Würde halt heißen, man muss seine Umsätze nachdeklarieren, muss dann doch die Umsatzsteuer noch drauf zahlen, von dem, was man bisher eingenommen hat.
Ja.
Aber man... Wenigstens für die letzten zwei Monate ist man gerettet. Es kann nämlich auch passieren, dass man sagt, ich bin Kleinunternehmer angemeldet worden, habe die Grenze überschritten, ich versuche das mal so durchlaufen zu lassen.
Von wegen sie keiner.
Und gebe die Steuererklärung gerade so, wie es gesetzesgemäß ist, dann im Juli nächstes Jahr ab. Und dann sagen die dir, also sie sind im ersten Jahr schon drüber über der Grenze, wir möchten Umsatzsteuer auf den Umsatz, also in dem Umsatz, den sie verdient haben, berechnen wir direkt Umsatzsteuer, führen sie mal die Summe direkt noch an uns zusätzlich an. Ist der Worst Case für so ein Szenario.
Weil du wahrscheinlich dann auch nicht so eine Rücklagen halt schon, vor allem nicht im ersten Jahr.
Da gehe ich fest von. Zumal die Umsatzsteuer, wenn man eben davon ausgeht, man ist Kleinunternehmer, dann plant man ja mit der Umsatzsteuer nicht, sondern sagt, das sind alles Gelder, die ich bekomme, die kann ich für andere Kosten nehmen oder halt auch fürs private Leben. Steht ja jedem frei. Und dann plant man nicht damit, das zur Seite zu legen. Wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, dann weißt du ja im Normalfall, ich schreibe eine Rechnung, die beläuft sich auf 100 Euro beispielsweise. Und ich gebe dir an jemanden weiter, dann stelle ich dem 119 Euro in Rechnung. 19 Prozent, die lege ich mir zur Seite. Oder wenn ich es schlecht mache, habe ich die auch ausgegeben. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber
deswegen Buchhaltung.
Genau, aber die packe ich mir zur Seite und dann weiß ich, diese 19 Euro, die muss ich ans Finanzamt abführen.
Genau, das ist quasi, also wenn du es vorher weißt, dass du umsatzsteuerpflichtig bist, das ist ja eigentlich etwas, was dich gar nicht, sag ich mal, in deiner Planung tangieren sollte, weil das ja Geld ist, was du eh nie rechnest, dass es deins ist oder Gewinn ist, sondern es ist quasi einfach nur wie so eine Parkstation, wo einfach so ein bisschen Geld geparkt wird und dann musst du sie ans Finanzamt abführen.
Genau. Okay. Also nicht, dass, da muss man halt dann auch differenzieren, nicht, dass man jetzt denkt, okay, 100 Euro und 100 Euro sind das gleiche Wert, wenn ich die Steuer integriert habe in den 100 Euro. Nee, weil dann falle ich auf die Nase.
Ja, klar.
Das heißt, ich muss schon planen, dass 100 Euro immer das Geld ist, was ich wirklich kriege und ich die Steuer aufpacke.
Genau.
Und das muss dann leider Gottes derjenige, der es dann zahlt, bezahlen. Wenn es natürlich ein gewerblicher Kunde sein sollte, der kann sie sich auch wiederholen vom Finanzamt. Der hat dann Glück. Jede Privatperson, wir kennen es selbst vom normalen Shoppen gehen, der muss halt die Steuer drauf zahlen. Das ist dann halt so. Der Endverbraucher ist immer der am Ende die A-Karte hat, weil er muss die Steuer mitbezahlen.
Also er kann sie, außer es ist so B2B und er kann es mit absetzen, aber sonst.
Richtig.
Okay, ja, weil das kriege ich nämlich auch dann ab und zu, bekomme ich die Mail, dass man gerne beim Coaching dabei sein möchte, weil die Coachings bei uns sind auch, sie kosten 38,50, da ist auch schon Umsatzsteuer mit drin, ne? Da ist die Mehrwertsteuer mit drin mit 19%. Und dann wird gesagt oder wird gekauft und dann wird aber der Rechnungsbetrag ohne die Mehrwertsteuer überwiesen, weil der Endverbraucher sagt, ich bin ja gar nicht umsatzsteuerpflichtig. Mhm. Aber so funktioniert es ja nicht. Sondern man muss natürlich immer leider auch als Endverbraucher diese paar, bei mir sind es dann, weiß ich nicht, 2,75 Euro oder so, muss man dann trotzdem einfach leider zahlen.
Genau, also es ist genau das, wie du gesagt hast, der Endverbraucher ist immer derjenige, der halt dann es zahlen muss. Das ist halt einfach so. Da spielt es keine Rolle, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, ob du arbeitslos bist, im Mutterschutz bist, Elterngeld kriegst, spielt gar keine Rolle, da nimmt keiner Rücksicht drauf.
Außer am Black Friday.
Ah, ist auch eine. Das ist auch so einer der größten Witze, wenn es dann heißt, die Mehrwertsteuer geschenkt.
Ja, das heißt, das steht
das
dann
ist überall. Einfach. Ja, das sind nur 90% Rabatt, ganz einfach. Ja, guckt euch die Rechnung an.
Aber trotzdem ist Mehrwertsteuer drin.
Genau, das ist die gleiche Summe, 90% günstiger, mit Steuer dann aber immer noch. Weil die Steuer muss der Verkäufer in so einem Fall immer zahlen.
Ja.
Das ist so.
Ja, kann man nicht einfach sagen, zahle ich nicht.
Richtig, außer man ist Kleinunternehmer.
Genau, jetzt haben wir gerade schon 1000 Mal angesprochen, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer. Sind es 2 verschiedene Sachen? Ist es das Gleiche? Bitte.
Ich kann noch einen on top setzen. Ja. Vorsteuer gibt es auch noch.
Okay, dann alle drei bitte.
letztlich ist alles drei das Gleiche. Mehrwertsteuer ist so ein Allgemeinbegriff. Das ist nicht wirklich so der fachliche Begriff. Mhm. Umsatzsteuer ist eigentlich der Betrag, den man im Normalen dafür nimmt, für seine eigenen Einnahmen. Auf seine Einnahmen zahlt man Umsatzsteuer und aus den Rechnungen, die man selber bezahlen muss, zieht man sich Vorsteuer. Die Vorsteuer, die irgendwo drin ist, ist aber auch nur Umsatzsteuer, ist auch nur Mehrwertsteuer.
Immer diese 19%.
Für jemanden, naja, nicht immer. Klar, es gibt den
7%
geminderten Steuersatz, beispielsweise für Bücher oder sowas, aber es gibt diese 2 Steuersätze, in Deutschland zumindest, und die anderen sind auch ehrlich gesagt nicht relevant für Deutschland.
Ja.
Unter denen differenziert werden muss.
In Deutschland, also als Heilpraktikerin jetzt.
Genau. Selbst wenn nicht, dann führt man die Steuer nicht im anderen Land ab.
Es gibt ja nur den Heilpraktiker in Deutschland, von daher.
Da sind wir Vorreiter.
Da sind wir Vorreiter, genau.
Danke, Merkel.
Also, danke. Also es ist das Gleiche. Also Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer und Vorsteuer.
Genau.
Aber in der Vorsteuer, die ich zahlen muss ans Finanzamt, ist da nicht auch schon eine Vorsteuer von der Einkommensteuer drin oder bin ich jetzt total verwirrt?
Also
okay, ich bin verwirrt.
Genau, also
ich müsste den Blick sehen.
Ich musste die Frage so reden. Also die Steuer, die du ans Finanzamt zahlen musst, ist Umsatzsteuer. Ist nicht Vorsteuer.
Nee, aber das, die Umsatzsteuer, okay, die muss ich, zum Beispiel ich persönlich muss die monatlich.
Genau, also ich sag mal wortwörtlich, du zahlst jetzt, wenn du zahlen musst ans Finanzamt, zahlst du Umsatzsteuer ans Finanzamt.
Genau.
Kriegst du Geld vom Finanzamt wieder, kannst du sagen, du hast dir die Vorsteuer wieder geholt oder kriegst eine Umsatzsteuererstattung, wäre halt das Synonym dazu.
Okay.
Heißt, beides ist Umsatzsteuer und was du jetzt sagst, ja, Umsatzsteuer, wenn du sie zahlst, wird für dich als Kosten gesehen.
Ja.
Das heißt, dass jede Zahlung, die du tätigst ans Finanzamt, ist eine gewerbliche Ausgabe, jede umsatzsteuerliche Zahlung.
Ja.
Allerdings hast du sie auch irgendwann schon mal vereinnahmt.
Du
hast die Umsatzsteuer irgendwann mal bekommen und dementsprechend, die taucht auch als in irgendeiner gewissen Form als Einnahme auf bei dir.
Ja, das stimmt.
Sollte eigentlich ein durchlaufender Posten sein, könnte man sich denken. Das hast du ja auch so schön gesagt. Eigentlich packst du es zur Seite und schickst
aber
es wieder zurück.
Aber es ist eine Einnahme. Klar, es gilt als Einnahme.
Erhöht also kurzzeitig mal deinen Gewinn und wenn du es dann bezahlt hast, senkt es deinen Gewinn wieder.
Genau, okay.
Ja.
Okay, aber die Steuer, die man bezahlen muss, also was wir gerade gesagt haben, wenn du sagst so und so viel Gewinn und dann sagt das Finanzamt, okay, dann müssen sie jetzt im Monat oder im Quartal, wie auch immer, 400 Euro bezahlen. Was ist das denn?
Das ist Einkommensteuervorauszahlung.
Das ist also nochmal eine andere Vorauszahlung.
Genau, die Einkommensteuer ist wieder die Lohnsteuer quasi. Okay. Und ab einem gewissen Punkt, wie wir vorhin kurz festgehalten haben, kann auch eine Gewerbesteuervorauszahlung von Anfang an festgesetzt werden, wenn du eben erwartest, über 24.500 Euro Gewinn zu erzielen. Dann werden sie die Gewerbesteuer auch noch ansetzen. Die wird auch alle 3 Monate gezahlt. Nicht gleichzeitig, sondern ein bisschen versetzt von der Einkommensteuer. Es gibt letztlich drei Steuerarten als selbstständige Person, als Einzelunternehmer, die zu zahlen sein könnten. Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer. Wie gesagt, ab einem gewissen Gewinn erst die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer auch erst, wenn man eine gewisse Freigrenze überschreitet.
Genau.
Umsatzsteuer, wenn man eben einen gewissen Umsatz über der Kleinunternehmergrenze erzielen wird.
22.000.
Genau. Kann sein, dass der irgendwann mal wieder angepasst wird. Der wurde von,
jährlich oder so wird der passen.
Nicht unbedingt. Nee. Der wurde von 20 auf 21 angepasst, auf 22.000 Euro. Davor waren es 17.500.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mich 2018 das erste Mal nebenselbstständig gemacht und habe ein Gewerbe und da waren es 17.000 irgendwas.
Genau. Und das waren sie tatsächlich schon, seitdem ich in dem Beruf arbeite, bis 2021.
Dann sind sie sehr lange nicht angepasst. Okay.
Genau.
Okay.
Und Gewerbesteuer ist schon immer der gleiche Betrag. Und das Einzige, was immer so ein ganz klein bisschen steigt, ist diese Einkommensteuerfreigrenze. Die war bei vor ein paar Jahren 9.400, damals 9.600, 9.750, 9.800. Und jetzt liegen die halt um die 10.000 Euro.
Okay. Und ich habe gerade noch eine Überlegung, weil viele Heilpraktiker-Anwärter sich, sage ich mal, mit vielleicht so wie ich, sie fangen an mit einem Praxisraum und sind da 1-2 Tage und sind aber noch in einem anderen festen Job zum Beispiel. Ne? Also ich bin jetzt voll selbstständig, aber wenn ich jetzt noch meinen alten Job behalten hätte und jetzt als Heilpraktikerin arbeite, dann habe ich ja 2 Einkünfte, einmal mein festes Einkommen und einmal aus der freiberuflichen Tätigkeit. Aber zum Schluss, zum Jahresende, ist diese Einkommensteuer, da wird alles zusammengerechnet, oder?
Genau, also da wird dein Lohn, den hast du ja im Normalfall eigentlich auch schon versteuert.
Genau.
Das heißt, du würdest eigentlich auf plus minus null laufen. Mhm. Wenn man jetzt grob schätzt, dann ist man plus minus null. Wenn man unter dem Aspekt steht, das ganze Jahr gearbeitet zu haben und nicht Steuerklasse 3, 5, sonst was unterliegen zu haben, sondern einfach Steuerklasse 1, ganze Jahr gearbeitet, dann ist plus minus null. Sollte man mit diesem Job diese 10.000 Euro Grenze schon überschritten haben?
Mit seinem festen Job.
Mit seinem festen Job, mit seinem Angestelltenverhältnis schon überschritten haben und hat jetzt nebenbei eben noch was laufen. Mhm. Egal ob freiberuflich, gewerblich. Mhm. Da wird jeder erste Cent, den man gewinnen macht, versteuert.
Okay. Also nicht nur von der freiberuflichen Tätigkeit oder gewerblich, sondern das auch diese 9.000 Euro gelten auch für
genau, den festen das ist, da geht es wirklich nur um, also dadurch, dass es auch Einkommensteuer heißt, da geht es wirklich um alles, was man an Einkommen hat. Da kann auch, sollte man eine Rente beziehen, wird damit fließt mit ein, sollte man eine Wohnung vermieten, fließt alles mit ein. Also alles, was man an Einkünfte hat, man wird dann eben zusammengefasst und wenn man diese Grenze überschreitet, dann wird steuerfällig. Wie gesagt, Angestelltenverhältnis zahlst du normalerweise auch deine Steuern immer fleißig ab. Solltest du zusätzlich eben noch ein Gewerbe haben und keine Vorauszahlung tätigen, dann muss man damit rechnen, ab dem ersten Cent eben Steuern zu zahlen.
Okay.
Einkommensteuer.
Okay, gut. Ja, das ist immer so schön, wenn man aus einem Angestelltenverhältnis kommt, wo immer schon, du hast ja am Monat, bekommst du das auf dein Konto überwiesen, das Netto, das heißt alle Steuern, also brutto, da wurde schon alles abgezogen, sodass du noch dein Netto bekommst.
Genau.
Da ist man manchmal dann ganz schön vor den Kopf gestoßen, wenn du das erste Mal selbstständig bist und erstmal siehst, wie viel Steuern wo, wie, wohin fließen. Und dass man da so ein bisschen überfordert ist, ist, glaube ich, normal.
Ich glaube auch. Also das ist natürlich gerade bei dir auch sehr vorbildlich, dass du dir eben so viele Gedanken auch machst und wir auch schon bevor du angefangen hast, schon viel drüber gesprochen haben, als es so anlief. Mhm. Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen gehabt. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil es wirklich am Ende ein Thema ist, was einem halt auch wirklich auf die Füße fallen kann, wenn man eben nicht
nicht informiert ist einfach.
Genau, nicht informiert, nicht sich rechtzeitig Gedanken gemacht hat auch. Dann kann einem das wirklich auf die Füße fallen, weil es kann um eine Menge Geld gehen. Das ist einfach so. Mhm. Und letztlich ist es ja nun mal so, mit Geld überlebt man. Ja. Also ohne Geld ist halt doof.
Ja.
Und deswegen ist es schon sinnvoll, sich Gedanken zu machen. Man muss jetzt nicht wenn man jetzt Heilpraktiker ist, muss man sich keine Gedanken machen, wie kann man denn ein Restaurant führen. So, das interessiert einen jetzt nicht erstmal.
Ja.
Aber dass man eben so grob weiß, eigentlich die Sachen, die wir eben gerade besprechen, ist, glaube ich, nicht verkehrt, dass man wenigstens mal so ein bisschen sich Gedanken darüber gemacht hat.
Und vor allem auch, was zum Beispiel, was habe ich an Ausgaben? Was muss ich überhaupt als Einnahmen erzielen, damit das gedeckt ist? Was brauche ich dann zusätzlich zum Leben? Das sind alles Sachen, die man am besten wirklich in einem Businessplan.
Also das geht natürlich jetzt so ein bisschen auch in so die Unternehmensberatung rein.
Genau,
da habe ich
jetzt, sich selbst.
Da habe ich jetzt natürlich nicht so viele Anteile. Ich arbeite in dem Beruf nicht. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, welche Einnahmen erwartet. Genau, ja, das muss selbst kalkuliert werden. Genau. Und da kann man eben so ein bisschen natürlich sich dann Gedanken machen, habe ich ein Gewerbe? Wenn ja,
ja,
muss ich Steuern mit berücksichtigen? Und wenn ich das tue, also gerade die Umsatzsteuer, wenn ich über einem gewissen Satz liege, und dann mache ich mir eben Gedanken, okay, wie muss das alles zusammengespielt werden? Was muss ich netto eigentlich an Einnahmen erzielen, damit das hinhaut und das ist richtig? Dazu kommen ja dann noch, gibt ja noch viele Variablen. Gibt ja sowas wie Angestellte.
Ja.
Die haben ja dann, die sind ja, da kommen ja noch mehr Sachen dazu. Da kommen ja Krankenkassen dazu, die man zahlen muss.
Meine Jenny.
Das ist ja, das kommt ja dann auch dazu. Da macht man sich auch keine Gedanken. Ein Arbeitnehmer, der, sage ich mal, 2000 Euro brutto verdient, der kriegt, da zahle ich als Arbeitgeber nicht nur 2000 Euro für, sondern zahle auch Krankenversicherungsbeiträge.
Allein beim Minijobber ja auch.
Genau.
Das ist natürlich auch schön, das ist nicht so viel mehr
Ausgaben. Ist einfach gehalten auch, ja, genau. Es sind halt 30% von dem, was man verdient, zahlt der Arbeitgeber mehr. Aber darüber hinaus eben, kommen dann viel mehr Kosten für einen Arbeitgeber dazu, als man vielleicht meint.
Ja.
Die man dann eben auch mit einkalkulieren muss.
Ja, und ich sag mal so, für einen Start, man muss jetzt noch nicht, wenn man jetzt startet mit einer Praxis oder mit einem Raum, muss man nicht sagen, ich will in einem Jahr jemanden einstellen. Soweit muss man auch gar nicht denken. Aber es muss irgendwie stehen, was für Kosten habe ich, diese ganzen Grundbausteine, damit man dann auch überhaupt diesen Bogen ausfüllen kann und sagen kann, das wird höchstwahrscheinlich mein Umsatz und das wird höchstwahrscheinlich mein Gewinn. Sonst können ja gar keine Steuern festgelegt werden.
Genau, also ich sag mal, selbst... Also ausgefüllt muss dieser Bogen sowieso werden.
Ja.
Man kann auch auf Unwissen tun und sich erstmal bedeckt halten und immer sagen, ich weiß nicht, ein geringer Gewinn von 1.000 Euro wird es dieses Jahr und nächstes Jahr werden es vielleicht 3.000 Euro, weil ich erstmal klein stapeln will.
Ja.
Es ist wie gesagt kein Problem. Es kann, egal ob es höher ist oder nicht, klar, es kann einem so ein bisschen so die Füße unterm Boden, unterm Körper wegziehen, weil man dann vielleicht doch mit viel mehr Gewinn auf einmal dasteht und vielleicht was zahlen muss, womit man nicht gerechnet hat.
Muss man schön weglegen.
Genau.
Ja.
Aber es trotzdem zahlt das, sorgt das Finanzamt nicht dafür, dass man jetzt noch Strafen aufgedrückt kriegt, weil man seine Anmeldung falsch ausgefüllt hat.
Genau, Gott sei Dank, da kann man die Angst auch nehmen, ne?
Ja.
Und es sind ja auch nur Menschen, mit denen kann man ja auch sprechen.
Richtig.
Die lieben Mails. Man kann Mails schreiben.
Ja, ich würde auch eher zu Mails tendieren, weil zumindest, wie ich es aktuell mitkriege, sind die alle im Homeoffice und die Telefonzeiten liegen zwischen 11 und 12 oder so.
Wenn es lang ist.
Wenn es mal ein langer Tag ist. Dienstags und Donnerstags sind lange Tage in Berlin.
Ja. Eine ganz wichtige Frage, die kam sogar öfter. Was kann ich denn als Heilpraktiker überhaupt absetzen? Also wie schaffe ich das jetzt, dass, wenn ich so und so viel Steuern zahlen muss, die vielleicht ein bisschen zu senken? Das hat ja mit den Ausgaben zu tun,
ja,
oder?
Also wenn wir nur bei dem Thema, bei dem Gewerbe an sich sind, beziehungsweise bei dem Freiberuf natürlich, dann ist es so, pauschal kann man erstmal sagen, alles, was du für dein Unternehmen benötigst, um es am Laufen zu halten, ist eine betriebliche Ausgabe. Das heißt, wenn wir eingangs, wie gesagt, du mietest einen Raum, Räumlichkeiten, dann setzt du die an. Du mietest, weiß ich nicht, oder musst Büromaterial kaufen, musst eine Ausstattung kaufen für den ganzen Raum.
Für den ganzen Material.
Genau, dann ist dann kannst du das absetzen. Dann ist natürlich, gibt es wieder so eine Sondersachen wie eben Wirtschaftsgüter, die eine gewisse Grenze überschreiten. Da reden wir sind wir aktuell bei 810 Euro netto.
Ja.
Wenn die überstiegen wird, dann muss was abgeschrieben werden. Das heißt, es geht nicht mehr sofort. Also wenn du 900 Euro für eine Massageliege beispielsweise zahlst, dann wird die nicht 1:1 in eine Ausgabe packt, sondern die musst du dann über einen gewissen Zeitraum abschreiben und jeden Monat wird nur ein Prozentteil davon abgeschrieben. Okay. Aber ansonsten, wie gesagt, du hast wirklich alles, bei dem du sagst, das brauche ich für mein Unternehmen, um es am Laufen zu halten, kann abgesetzt werden. Dann gibt es natürlich so Sachen, wo man sich vielleicht unsicher ist. Fortbildung definitiv auch, um dich selbst halt in deinem Beruf weiterzuentwickeln.
Genau.
Dann gibt es so Unsicherheiten, glaube ich, für einen persönlich, wo man dann so denkt, ach, kann ich das jetzt ansetzen, kann ich es nicht ansetzen? Also ich kenne es ja auch von dir, wo man halt dann sich fragt, kriege ich das jetzt durch beim Finanzamt? Das ist wirklich für mein Business, aber es wirkt so nach dem Motto, na, ist es das denn wirklich?
Ja, gerade als Heilpraktiker vielleicht,
wenn du gerade. Also ich sage mal pauschal, wenn ihr euch unsicher seid, macht es immer nicht, weil dann habt ihr wenigstens schon diesen Punkt, an dem ihr sagt, okay, ich bin mir sicher bei allem. Wenn ihr sagt, ihr könnt das gut begründen, dann ist das so, dann ist das auch super. Wenn ihr natürlich unsicher seid, ihr nehmt es mit rein und dann sagt das Finanzamt bei dem Fall, es kommt mal eine Prüfung, dann macht jetzt ein, weiß ich nicht, hast du für 3 Euro irgendwelche Süßigkeiten als so als Giveaway vorne hingelegt. Mhm. Dann werden die euch jetzt auch da nicht einen Strick draus drehen, aber auch da wieder summiert sich das, sammelt sich das.
Ja.
Heißt, das wird, alle Kosten werden gestrichen, der Gewinn wird erhöht und gegebenenfalls steigt dann die Einkommensteuer, die man schon mal vielleicht gezahlt hat und man muss später nachzahlen.
Okay.
Und da, wenn man innerhalb einer Prüfung eben dazu gezwungen wird, dann können auch Verspätungszuschläge, Zinsen, sowas wird dann halt vom Finanzamt mitberechnet.
Okay. Und wie sieht es mit Fortbildungen aus? Mit, sage ich auch immer allen, die jetzt in der... Die sind jetzt noch nicht selbstständig, aber wenn du zum Beispiel in der Heilpraktika-Ausbildung bist und, sage ich mal, nach, also so Coachings oder sowas machst, das bereitet dich ja alles auf etwas vor und man kann es steuerlich absetzen.
Genau, also ich sage mal, wenn du jetzt...
Selbst als Arbeitnehmer noch.
Genau, also da ist natürlich ein, so ein bisschen unterschiedlich gefasst, weil entweder du hast jetzt neben deiner Ausbildung schon dein Business laufen, dann sagst du, ich mache das als Kosten erstmal für mein Business schon mal.
Genau.
Bemerkbar, sodass ich sage, ich habe erstmal ein Minus, ich starte mit Minus meines Unternehmens und das wird dann irgendwann aufgeholt, wenn ich dann eben die Gewinne erziele, dann wird das gegengerechnet für die nächsten Jahre oder fürs nächste Jahr, je nachdem, wie viel wir sprechen.
Ist ja gar nicht doof, ja.
Genau, sollte man jetzt noch gar kein Business nebenbei laufen haben, dann kann man das auch ansetzen. Wenn man eben auf im Angestelltenverhältnis steht, dann kann man diese Fortbildungskosten ganz normal zu seinem Lohn. Ich möchte jetzt irgendwie nicht zu detailliert in die Formulare eingehen, die man da bei einer Steuererklärung ausfüllt.
Das brauchen wir nicht.
Da gibt es halt auch wieder zwei verschiedene Faktoren, wo man es reinpacken kann. Packt man es in die Werbungskosten oder packt man es in die Berufsausbildung? Hängt damit
aber
zusammen.
Es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten auch als Arbeitnehmer.
Also gerade alles, was man fürs Business macht, definitiv.
Im Vorfeld auch schon, ja.
Genau, im Vorfeld, währenddessen.
Ja.
Kein Problem, ist alles... Also gerade das. Ich glaube, jeder möchte in seinem Job irgendwie mehr Wissen haben und sich verbessern in seinem Beruf.
Das ist das Größte, was du machen kannst, in Bildung zu investieren.
Definitiv.
Ja. Okay. Das ist wahrscheinlich schon mal positiv für viele. Okay. Und dann haben wir eine letzte Frage, die auch sehr wichtig ist. Mit wie viel Steuerausgaben muss ich denn als selbstständige Person rechnen? Oder ob du einen Tipp hast, wie man das so berechnet, dass man sagt, ich lege mir das klug zur Seite. Was würdest du, oder hast du da eine Empfehlung? Wie soll man da vorgehen?
Das ist wirklich eine wirklich gute Frage, wo ich eigentlich das überhaupt nicht pauschalisiert sagen kann.
Ja.
Also ich würde tatsächlich, wenn jemand wirklich so wissbegierig sein möchte und wissen möchte, okay, ich erwarte den und den Gewinn, wie viel Steuer muss ich darauf zahlen, dass er wirklich... mal im Internet guckt, da gibt es eine gewisse Steuerfreibetrag bzw. eine Berechnungsgrenze, Grundlage, wo dann eben wirklich auch, ich glaube, alle 10-Euro-Schritte steht, das zu versteuernde Einkommen hast du. Also ich sag mal, du hast jetzt 15.000. Oder um es noch ein bisschen besser darzustellen, du hast 15.460.
Okay.
Dann zeigt er dir wirklich von 15.460 bis 15.469 Euro die Steuer, den Steuersatz.
Ja.
Und dann kommt ab dem nächsten 10er-Schritt
ein anderer Steuersatz.
Kann auch der gleiche noch sein, aber irgendwann kommt dann der Punkt, okay, nächster Steuersatz, jetzt kommt der nächste, jetzt kommt der nächste.
Genau.
Ich, wenn man jetzt...
Was ist unser Höchststeuersatz?
42%.
42%.
Genau. Also, wenn man pauschal am Anfang drüber redet, ich würde grob immer sagen 30%, das ist so eine gute Einschätzung, wobei das eigentlich eher noch bei... sowas wie GmbHs und so, noch mehr Sinn machen würde, weil die halt wirklich 15% die eine Steuer, 15% die andere.
Ja.
Die haben nur diese beiden Steuern, also die haben statt Einkommensteuer Körperschaftsteuer und die müssen immer 15% auf ihren Gewinn zahlen.
Ja.
Grob würde ich das jetzt so als Anhaltspunkt nehmen, aber 30%. Ist gar keine Versicherung, dass jetzt irgendjemand immer mit 30% kalkulieren soll und dann sagt,
plötzlich.
Elli, was war das eigentlich für ein Typ, den du da eingeladen hast? Ich musste auf einmal 35 zahlen oder 40. Oder Höchstsatz, mein Gott.
Dann hast du auch sehr gut verdient beim Höchstsatz.
Dann hast du alles richtig gemacht.
Dann alles, dann,
ich hoffe nicht als Kleinunternehmer.
Nee, dann hast du nichts richtig gemacht.
Also das möchte ich wirklich keinem so richtig...
Aber es gibt ja auch schon, du hast gerade gesagt, man muss einfach selbst, das findet man, glaube ich, auf so vielen Seiten im Internet, wie dann die Steuer steigt und der Satz und was man sich dann zurücklegen soll. Aber ich kann euch empfehlen, das habe ich gemacht, ich mache jetzt keine Werbung, aber es gibt mehrere Anbieter, wo ihr dann vielleicht auch, weil gerade wenn ihr jetzt sagt, ich starte in die Selbstständigkeit, ihr braucht ja ein extra Konto, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ihr braucht ein extra Konto. Wenn ihr dann nochmal gewerblich macht, am besten noch ein extra Konto, weil es darf sich dann auch nicht so mischen. Und wenn ihr euch eh ein neues Konto anlegt, dann schaut mal, es gibt für Selbstständige super Anbieter, wo automatisch, wenn ihr einen Eingang habt, könnt ihr einstellen, so und so viel Steuern sollen abgezogen werden. Wenn ihr später vielleicht Umsatzsteuer habt, weil ihr doch noch was Gewerbliches macht, so und so viel Umsatzsteuer soll abgezogen werden. Und dann hast du quasi wirklich nur deins, was deins ist. Und diese ganzen Steuersachen, wenn du jetzt sagst, du stellst 30% ein, die summieren sich quasi auf so einem kleinen extra Unterkonto. Und du bist gar nicht gewillt zu sagen, damit rechne ich jetzt, weil das ist weggepackt für dich. Das siehst du nicht. Und dann kommt man nicht in diese Situation, vielleicht gerade am Anfang im ersten Jahr, so, ups, jetzt muss ich doch einiges nachzahlen, weil ich mit was ganz anderem gerechnet habe und mir nicht so viel zurückgelegt habe.
Ja, also ich finde das, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber das ist ja bei dir der Fall.
Ja.
Ich finde das auch sehr vorbildlich und ich finde das auch sehr gut. Muss man sich natürlich im Klaren sein, wenn man so einen Service kriegt, dass man halt eben nicht nach dem günstigsten Konto geguckt hat, sondern eben sagt, man möchte was für sein Geld, kriegt man halt auch eine gewisse Leistung.
Genau.
Dementsprechend muss man damit rechnen, dass man vielleicht ein paar Gebühren im Monat zahlen muss dafür, aber dafür ist es halt wirklich sehr sinnig. Das Konto macht alles für dich. Man stellt dem Konto, man sagt dem Konto, wenn das kommt, der Steuersatz selbst, also ja, betrifft jetzt gewerbliche, ja, Tätigkeiten, ja, und selbst wenn du jetzt ein Heilpraktiker, freiberuflich, genau, bist, dann sagst du wenigstens, pack mir doch am Monatsende die
Einkommensteuer weg.
Genau, packen wir die 30% direkt zur Seite,
genau,
weil Herr Waldo hat gesagt 30%. ja. Und dann hast du, also das, ich sag mal jetzt ganz grob, vielleicht schafft es auch theoretisch jeder, der jetzt vielleicht nicht gewillt ist, so ein Konto sich einzurichten, sich selbst am Monatsende 30% wegzupacken, 30% wegzupacken, ja, von dem, was er verdient, ja, hat.
Einfach ein extra Unterkonto.
Aber vielleicht, ich glaube, die Gefahr ist dann doch größer, dass man, ach, ich mache diesen Monat mal nur 20 und dafür
zum Beispiel,
und ja, dafür hau ich mal so richtig auf den Putz. Weil war ein geiler Monat.
Oder ist eine große Ausgabe oder so.
Genau, dann ja, sagt stimmt, man sich, ja, war halt ein geiler Monat. Dementsprechend möchte ich das auch entsprechend feiern zu Hause oder mal irgendwie rausgehen, wenn man dann mal wieder wirklich rausgehen darf und was unternehmen. Es ist das private Geld, was dann dafür weggeht.
Genau.
Und dieses private Geld, was dann nicht für die Steuern zurückgelegt wurde, kann am Ende fehlen.
Ja.
Also ich möchte jetzt nicht bloß nicht davon reden, man haut einmal auf den Putz und hat jetzt 5.000 Euro auf den Kopf gehauen. Aber kann passieren, dass man eben dieses Geld, was man...
Dass man diesen Top
vielleicht macht man das halt 3, 4, 5 Mal im Jahr.
Ja.
Und dann fehlt Summe X.
Genau. Ja, das waren schon alle Fragen, die wir von euch bekommen haben.
Mensch, das so wenig wolltet ihr wissen?
Ich glaube, wir haben jetzt trotzdem schon, ja, knapp eine Stunde gequatscht.
Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ich kann auch noch mehr. Ich hab noch Luft.
Nee, wir wollen jetzt nicht über GmbH sprechen. Das hat, glaube ich, erstmal gereicht und kann auch erstmal sacken. Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ach, sehr gerne.
Gut, dann sprechen wir für uns beide. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, morgen, wann auch immer du diese Folge hörst. Danke, Daniel, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke, dass ich kommen durfte, wie eingangs auch schon. Mich gefreut, ich habe mich wirklich gefreut.
Er hat sich wirklich gefreut, ja, das muss man wirklich nochmal sagen.
Ja,
ich bin sofort dabei.
Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wann die Umfrage kam.
Das ist jetzt schon zweieinhalb Wochen bestimmt.
Ja, aber ich glaube, das Gespräch darüber, dass wir diese Umfrage machen, da lag ich Elli schon sehr oft in den Ohren mit,
ja,
mach doch mal.
Hast du sie heute schon gemacht?
Genau.
Hast du gesagt, nee, ich mache das heute Abend online. Wo ist die Umfrage?
Jetzt ist Wochenende, ich habe Wochenende. Nein, du bist selbstständig, du hast kein Wochenende.
Bitte mach jetzt die Umfrage. Nee, genau, deswegen danke dir und wir sagen tschüss.
Ja, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.